D-Radio Wissen 100. Danke, ciao. Eine Reportage von Dominik Schottner. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2016.
Nachricht 1. Donnerstag, 2. Oktober, 19.56 Uhr.
Ja, hi, ich bin's, der Opa. Ich wollte eigentlich bloß mal ganz kurz mein Englisch sprechen, aber der geht jetzt wahrscheinlich gerade ins Bett. Vielleicht könnt ihr irgendwann nochmal zurückrufen, dass ich ihn sprechen kann. Danke, ciao.
Das ist mein Papa auf meinem Anrufbeantworter. Der war da oft der Einzige, der drauf gesprochen hat, weil es so Tage gab, an denen er 3, 4, 5 Mal angerufen hat. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, nee, du kannst jetzt nicht mehr rangehen. Dann soll er halt auf den AB sprechen. Und nur deswegen habe ich jetzt überhaupt 5 Tonaufnahmen von meinem Vater, weil ich manchmal einfach keinen Bock hatte, mit ihm zu reden. Inzwischen kann er mich nicht mehr anrufen. Er ist am Montag, den 8. Dezember 2014 gestorben, mit 62, ganz allein in seiner Wohnung in Rothenburg ob der Tauber. In seinem Totenschein steht gegen 18.24 Uhr und als Todesursache natürlicher Tod. Ich hätte ja ehrlicher gefunden, wenn man reingeschrieben hätte, Herr Schottner hat sich zu Tode gesoffen und keiner hat's gemerkt. Mein Vater war nämlich Alkoholiker. Wein und Bier hat er sehr geliebt, aber abgeschossen hat er sich mit Wodka. Eigentlich müsste man sagen, er hat sich vergiftet. Ist doch absurd, oder? Dass das dann trotzdem als natürlicher Tod gilt, ist ja eigentlich doch eine Fremdeinwirkung. Natürlich habe ich gewusst, dass mein Vater alkoholkrank ist. Ich habe es gewusst. Und natürlich auch, dass man sich totsaufen kann. Aber so schnell, oder war es gar nicht schnell, sondern es war ganz langsam, so wie so ein schleichender Suizid vielleicht. Und wir haben alle dabei zugesehen. Wie wurde denn aus meinem einst so stolzen Papa ein einsamer alter Mann, der sich die letzten Tage seines Lebens in seiner Wohnung eingeschlossen hat, der das Telefon nicht mehr abgenommen hat, der die Tür nicht aufgemacht hat, der Mails nicht beantwortet hat, der noch nicht mal die Butterbreze gegessen hat, die eine Nachbarin ihm vor die Tür gestellt hatte? Warum musste die Polizei am Ende mit Gewalt in seine Wohnung und ihn dann dort tot finden? Warum bin ich nicht einfach hingefahren und hab Sturm geklingelt? Ende Oktober ruft mich mein Vater an und sagt, er sieht kaum noch was. Bisschen hell und dunkel, kaum Konturen, lesen geht nur mit Lupe, Mails liest ihm ein Freund vor. Die wichtigsten Telefonnummern hat der ihm in Schriftgröße 72 auf den Zettel geschrieben. Diese Sache mit den Augen, die kam tatsächlich über Nacht. Hausarzt, Augenarzt, beide ratlos, tippen auf so einen Mini-Schlaganfall und schicken meinen Vater dann nach Würzburg in die Uniklinik. Und auf den Überweisungsschein, da schreiben sie in großen roten Buchstaben,
Notfall. Rechts, links. Unklare Sehminderung. Vor allem übergeordnetes Sehzentrum. Oder psychische Krise.
1,5 Jahre zuvor hatte mein Vater schon mal sowas Ähnliches. Einen Krampfanfall mit Schaum vor dem Mund und so. Er hat sich spontan überlegt, mit dem Trinken aufzuhören. Und sein Körper, ja, der hat ihm das irgendwie zurückgezahlt. Aber jetzt das mit den Augen. Ich meine, er hat ja getrunken zu der Zeit. Ne? Und ob das dann der Grund war, wieso er sein Augenlicht teilweise verloren hat, keine Ahnung. Medizinisch möglich ist es auf jeden Fall, aber das wurde nie festgestellt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Mein Vater hat sich nämlich nach ein paar Stunden aus der Uniklinik in Würzburg wieder selber entlassen. Und zwar gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte.
Nachricht 2. Dienstag, 21. Oktober, 18.19 Uhr.
Hallo, hier ist der Opa. Ich würde mich freuen, wenn ich den Führer wieder mal hören würde. Ich bin dann ab 8 weg, weil ich zum Fußball schauen gehe. Danke, ciao.
Ja, das hat mich natürlich geärgert mit dem Selbstentlassen aus der Klinik. Aber irgendwie hat es mich halt auch nicht gewundert. Mein Vater wusste irgendwie schon immer alles besser. So auf der Autobahn zum Beispiel. Wer ihm da blöd kam, bekam den Scheibenwischer gezeigt hier. Diese Geste vor dem Gesicht. Oder der wurde laut als Dackel oder als irgendwas anderes derbes Fränkisches beschimpft. Ja, mein Vater als Autofahrer, ja, der war echt ein Ekelpaket. Aber wenn er gefahren ist, dann hatte ich zumindest nie Angst. Bis auf einmal, da hat er uns aber am Ende dann auch das Leben gerettet. A9, kurz vor München, wir so auf der linken Spur, 130, 140 km/h. Plötzlich stehen auf allen drei Spuren Autos, ja, stehen einfach da. Ich schrei, meine Mutter schreit, nur mein Vater bleibt ruhig und quetscht das Auto so zwischen der linken Spur und der Leitplanke auf dem Grünstreifen durch. So, ohne Kratzer. Sit down there, we gotta talk, you're acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. You could have been a legend, but you became a father. That's what you are today. That's what you are today. Meine Mutter sagt, dass mein Vater in seinem Rothenburger Freundeskreis früher immer so ein bisschen auch der Angeber war. Ja, der mit den schicksten Klamotten, aber trotzdem beliebt und natürlich auch überall dabei. Ist ja klar.
Nicht unbedingt der leiseste, aber charmant, fröhlich, offen. Ja, so ein Mann, der die Herzen der Frauen gewinnt.
Meine Mutter kommt aus München und lernt meinen Vater bei so einer Skifreizeit kennen, ich glaube von der evangelischen Kirche. Und dann haben sie sich da auch verliebt. Und wenn ich mir Fotos von damals anschaue, dann sieht mein Vater selbstbewusst aus, sehr kräftig, lange Haare, so einen prätentiösen Henri Quatre-Bart hat er, das, dieses Ding um den Mund rum, schicke Klamotten hat er an. Manchmal schaut er ein bisschen grimmig, aber meistens lacht er auch ziemlich ausgelassen.
Das Trinken war in dem Freundeskreis an der Tagesordnung. Also an der Tagesordnung, wenn man sich getroffen hat. Also das war immer ein Anlass zum Feiern, zum Ausgehen, zum Weggehen, zum Zusammensein, was ja auch sehr schön war, war sehr, alles sehr gesellig und sehr, sehr großer Freundeskreis. Für mich war das absolut neu, sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich aus einem ganz anderen familiären Hintergrund komme. Da war Alkohol... gab's nicht. Also höchstens mal ein Säckchen zum Silvester, aber das war sehr klein geschrieben. Das musste ich alles lernen, auch damit umzugehen, da nicht in dieses Fahrwasser reinzukommen.
Ja, 1978, da haben dann meine Eltern geheiratet. Zur Hochzeit, sagt meine Mutter, gab es sehr viel zu trinken und ihre Eltern hat es damals auch sehr gewundert. Aber so war's halt. Ja, meine Mutter, die war damals 23 und Grundschulreferendarin, mein Papa, VWLer, 26, hat damals bei der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg gearbeitet. Und da hat er unter anderem untersucht, ob es in Deutschland einen Markt für Khakis gab. Ja, und wenn man sich heute mal die Supermarktregale ansieht, dann kann man sagen, ja, den Markt, den gab es wohl.
Nachricht 3. Sonntag, 2. November, 18.56 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wollte mich bloß mal erkundigen, wie es euch so geht. Danke, ciao.
Und nach dem Khaki-Mann wurde mein Vater dann der Huber-Buber-Mann, dann der Kartoffelknödel-Mann, dann der Nudelmann. GfK, Wrigley's, Pfanny, Barilla, das sind die Namen der Firmen, für die mein Vater und mit denen mein Vater gearbeitet hat. Und zwar gerne und auch sehr viel.
Ja, die Routine war dieses doch sehr konsequente Aufstehen, sich nicht hängen lassen. Der war ja nie krank oder hat aus solchen Gründen auch nie die Arbeit irgendwie mal hängen lassen. Das war schon sehr diszipliniert, muss ich sagen. Also das war schon bemerkenswert. Immer top rasiert, eingeduftet, also hat immer darauf geachtet, dass er gut riecht und dass er sehr gut gekleidet ist. Das war so das, woran ich mich auch sehr gerne erinnere, ja, dass er immer ein Mann war, der auf sich geachtet hat. Dass er nach außen immer gut gewirkt hat.
Entschuldigung.
Naja, unter der Woche war so der Einstieg in den Abend, wenn man dann spät gekommen ist. Spät war schon auch 6:30, 7 zum Teil oft. Und es war mit Sicherheit ein anstrengender Arbeitstag. Dann fing man ja, mit Bier, mit Weißbier, mindestens 2, 3 Weißbieren an. Und das war aber dann kein Stopp, sondern dann wurde noch ja, Frankenwein, Boxbeutel hinterher getrunken. Und das war alles im Bereich des Normalen oder gestaltete sich, sah immer so normal aus. Ja. Also das ist so meine Erinnerung, dass es sehr, sehr intensiv war. Ja. möchte mich da nicht festnageln auf jeden Tag, aber diese Erinnerung, dass man das doch sehr kontinuierlich und sehr konsequent durchgezogen hat, das ist mir schon noch sehr präsent. Und vor allem, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, das morgendliche Erwachen war ja auch nicht ganz so einfach. Und man musste ja dann doch wieder spätestens 8 Uhr, 8:30 in der Arbeit sein. Das eigentlich jeden Morgen dann, weil man ja wusste, dass man noch ein bisschen alkoholisiert riecht, dass man dann jeden Morgen eben auch noch mindestens 1-2 Päckchen Kaugummi oder so reingeworfen hat, damit halt die Menschen in der S-Bahn oder der Arbeitgeber das nicht merkt.
Ich habe damals ja immer gedacht, dass mein Vater deswegen so viel Kaugummi gekaut hat, weil er einfach Wrigley's noch so toll fand, seinen früheren Arbeitgeber. Und das passte auch irgendwie so in das Bild, dass ich keinen Vater mit Kater hatte, ja, oder mich zumindest nicht dran erinnere. Wenn ich an meinen Vater aus meiner Kindheit denke, dann ist da immer so ein wacher Papa mit einer coolen Arbeit, ein Papa, mit dem ich zu den Bayern ins Fußballstadion gehe, obwohl er eigentlich Clubfan ist. Ein Papa, der für mich im Urlaub Rennautos aus Sand baut und ein Papa, der meiner Fußballmannschaft halt einen Satz Trikots organisiert. Ja, ein cooler Papa halt. Ja, wir wohnen damals in so einer typischen Vorstadt-Reihenhaussiedlung vor München, Spielplatz vor der Tür, nur Gehwege, super für uns Kinder, aber so ein bisschen eng ist es halt auch.
Also ich kann mich schon erinnern, dass auch mal Nachbarn, mit denen wir ja dann auch in Italien waren, dann schon mal geäußert haben, ja, der schluckt schon ganz schön was weg, aber er verträgt ja auch was. Und so nach dem Motto, dann ist ja auch alles gut, ja, so. Verträgt was, der Körper macht es mit und kann ja wieder arbeiten. Und man hat das überhaupt nicht thematisiert. Alkoholismus war damals kein Thema.
Wie kann das bitte schön sein? Niemand hat über Entzug gesprochen. Ja, wir sind Mitte der 80er, AIDS ist ein Megathema, aber Alkoholismus ist es nicht? Nee, sagt meine Mutter immer wieder. War es nicht.
Da hätte man nie offen und frei drüber sprechen können. Entzug, sowas. An sowas hat man nicht gedacht. Nein.
Ja, stattdessen kraxelt mein Vater Ende der 80er die Karriereleiter so ein bisschen rauf, ist oft mit dem Flugzeug unterwegs, ist viel in Italien, Mailand, Parma. Und der Grund dafür ist Barilla, dieser italienische Nudelhersteller. Barilla und Pfanni werden nämlich damals Partner und mein Papa und seine Kollegen sollen Barilla helfen, in den deutschen Markt zu kommen. Und zum Dank laden die Barilla-Leute, die Pfanni-Leute nach Italien ein zur Fußball-WM 1990. Und zwar nicht irgendwohin, sondern nach Mailand ins Merzer-Stadion. Vorrunde, Deutschland gegen Jugoslawien, 4-1 für Deutschland, sensationelles Spiel, sensationeller Lothar Matthäus und auch Rudi Völler.
Kann auch mit rechts schießen. Oi! Ist drin, 4-1, Rudi Völler. Italiener.
Rudi Völler, den haben meine Eltern dann später tatsächlich nochmal getroffen in Rom zum Essen. Völler spielt damals beim AS Rom und dessen Sponsor war eben Barilla. Und von dem Essen gibt es ein Foto, links mein Vater, in der Mitte Rudi Völler, rechts meine Mutter und mein Vater sieht halt einfach total zufrieden aus. In der Zeit kriege ich immer häufiger mit, dass sich meine Eltern streiten. Das Treppenhaus bei uns ist offen, mein Vater hat eine ziemlich laute Stimme und ich setze mich immer im ersten Stock auf die oberste Stufe und lausche.
Er wurde ja auch dann massiv, also unter Alkoholeinfluss, auch nicht unbedingt mehr unter Kontrolle. Vielleicht gab es da auch etwas von der Arbeit her, was ihn geärgert oder verunsichert hat, ich weiß es nicht. Aber es gab ja durchaus auch zu Hause Anlässe, wo er schon ankam. Und eigentlich hast du auf ihn gewartet als kleines Kind. Und er war dann aber hochgeladen und hat zum Beispiel einmal, erinnere ich mich ganz drastisch, seinen Aktenkoffer mit 4 so goldenen Nägeln unten am Boden auf den schönen Esstisch gepfeffert und da war da eine tiefe Kuhle drin. Es war so viel Aggression und so viel Lautheit da drin. Das war etwas, wo ich dann gesagt habe, nee, da habe ich jetzt Angst. Und solche Dinge haben sich ja dann wiederholt. Also auch versuchte Tätlichkeiten oder ich bin dann auch mal in die Toilette und habe mich eingesperrt und hatte wirklich Angst, dass mir was passiert, aber ich hatte auch Angst, dass uns beiden was passiert.
1991 zieht mein Vater dann aus dem gemeinsamen Haus aus in so eine kleine Wohnung, nur so 600 Meter entfernt. Und da besuche ich ihn dann manchmal vor der Schule, bevor er in die Arbeit fährt. Ansonsten sehen wir uns jedes zweite Wochenende. Er kommt mal zum Fußballtraining, zu meinen Spielen. Wir fahren auch mal ins Disneyland nach Paris und natürlich auch zu meinen Großeltern nach Rothenburg. Und ganz ehrlich, so ließ sich die Trennung echt gut aushalten. Anfang 93 dann lassen sich meine Eltern scheiden, meine Mutter und ich ziehen in den nächsten Ort gemeinsam mit ihrem heutigen Mann und im Mai kommt dann ihr gemeinsames Kind zur Welt, mein Bruder.
Nachricht 4. Dienstag, 25. November, 19.13 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wollte mich eigentlich nur mal erkundigen, wie es euch geht. Ciao, schöne Grüße an den Kleinen.
Das Jahr 93 ist da aber noch nicht rum. Im Spätsommer heiratet mein Vater zum zweiten Mal. Seine neue Frau Manu kommt wie er aus Rothenburg und die beiden kennen sich auch von der Skifreizeit von früher. Und wieder getroffen haben sie sich da, wo sich alle Rothenburger treffen.
Freitags in der Wolfsschlucht beim Stammtisch, wo so seinerzeit halt immer, also die Rothenburger sowieso und dann halt jeder, der so am Wochenende mal wieder da war, ist Freitagabend in die Wolfsschlucht und hat da Gott und die Welt getroffen.
Die Wolfsschlucht, die kenne ich auch noch. Meine Eltern waren da früher auch oft feiern, aber mei, vorbei. So wie auch die Zeit meines Vaters bei Pfanni. Die Firma wird 94 nach Norddeutschland verkauft, er will da aber nicht mit, geht stattdessen nach Frankfurt, macht da irgendwas mit Marketing. Und seine zweite Frau, die arbeitet aber damals in München, lebt in seiner kleinen Wohnung und die beiden führen eine Fernbeziehung.
Ich war irgendwie mal dienstlich unterwegs oder sonst wie, habe abends zu Hause angerufen. Da ist mir also oft aufgefallen, dass er sehr verwaschen spricht. Und das hat er dann immer erklärt, dass er müde ist. Und genau das ist erstmals für mich bewusst worden, eigentlich in der Frankfurter Zeit. Aber das habe ich da überhaupt noch nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht.
Nach 2 Jahren in Frankfurt verlässt mein Vater die Firma dann wieder und keiner weiß so genau, warum. Seine Frau vermutet heute, vielleicht, ja, hat der Alkohol auch damals schon eine Rolle gespielt. Dann spricht sie aber auch von Mobbing. Und ich habe dann mal in die Unterlagen geschaut, die ich von meinem Vater von damals noch habe. Und da steht auch nichts Konkretes drin. Alles ist so Arbeitszeugnis, Prosa, keine Hinweise auf Alkohol, auch nicht in Chiffren. Mein Vater und ich verstehen uns zu der Zeit gar nicht gut, eigentlich schon seit 93 nicht mehr. Ich bin ein Teenager, habe keinen Bock, ihn zu besuchen, will nicht mit ihm und Manu in den Urlaub fahren und will aber vielleicht auch einfach meinen Platz nicht mit ihr teilen. Im Dezember 97 wird mein Vater dann nochmal Vater, ein Mädchen, Annalena. Die drei wohnen jetzt im Süden von München, das ist so eine gute S-Bahn-Stunde von mir entfernt. Mein Vater ist da schon 1,5 Jahre lang mehr oder weniger arbeitslos. Ich bin zu alt, sagt er immer, zu teuer. Und dann zeigt er mir seine Ordner mit den Bewerbungen und erzählt mir, dass er sich selbstständig machen will, aber das haut nicht hin. Also fängt seine Frau 9 Monate nach der Geburt wieder zu arbeiten an und mein Vater bleibt zu Hause.
Ich habe immer gesagt, ich habe jetzt mal lang genug gearbeitet, ich bleibe jetzt gern mal noch 2-3 Jahre zu Hause. Aber nachdem er eben nichts gehabt hat, war das natürlich dann sozusagen die naheliegendste Lösung zu sagen, okay, ich konnte 1:1 in meinen Job wieder zurück, ich habe ja nicht mal meinen Schreibtisch ausräumen müssen, konnte da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe.
Ja, das würde man dann wohl einen geräuschlosen Rollenwechsel nennen. Er kümmert sich um den Haushalt, sie ums Geld und heute würde jeder sagen, klar, geht. Aber damals gab es halt einfach noch nicht so viele Männer, die das gemacht haben. Bei meinem Vater geht glücklicherweise erstmal alles soweit ganz gut. Den Haushalt kriegt er ganz gut gewuppt, das Kind auch. Nebenher geht er sogar noch 3-mal die Woche ins Fitnesscenter und seine Frau
hat ja auch das Gefühl, dass er auch sich da wohlfühlt. Also da war er ja zum Beispiel 3-mal in der Woche im Fitnessstudio vormittags, wo die Annalena dann in der Kinderbetreuung war. Das war eigentlich, denke ich, eine gute Zeit.
diese gute Zeit hält dann bis ungefähr 2004, 2005. Mein Vater und seine Familie wohnen mittlerweile wieder in Heimstetten, dem Ort, wo auch ich groß geworden bin. Und meine Schwester geht tatsächlich auch in die Schule, in die ich damals gegangen bin. Bei ihr wird zu der Zeit aber ADHS diagnostiziert. Und die Noten, die sind so, naja.
Da ist er irgendwie nicht so recht mehr mit ihr zurechtgekommen. Da habe ich auch so das Gefühl, da hat er das einfach auch die Rolle nicht mehr haben wollen. Also wie gesagt, dann eben jemanden für alles und jetzt, also Hausaufgabenbetreuung oder Putzfrau, wo man dann sich schon fragen muss, und was macht er in der Zeit? Ne?
Das habe ich mich auch oft gefragt. Was macht er eigentlich? Seine Frau sagt damals auf jeden Fall nicht trinken. Stattdessen sitzt er am Computer, daddelt so ein bisschen vor sich her, macht den Rechner platt, setzt ihn neu auf, mischt ein bisschen in der Lokalpolitik mit, in der Elternvertretung, hilft bei der Tafel. Aber das Thema Job, das ist da schon längst durch. In der Zeit habe ich auch angefangen, einige meiner Freunde um ihre Väter so zu beneiden. Die mit ihren erwachsenen Söhnen gemeinsam Fußball schauen, die mit ihnen in die Berge gehen, die vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinken oder sie einfach fragen so, hey, wie läuft's denn mit deiner Freundin? Das macht mein Vater alles nicht. Stattdessen fängt er jetzt wieder so mit dem Trinken an, dass es andere auch mitbekommen.
Sagen wir mal, bis es mir so richtig gedämmert hat, würde ich mal sagen, das war vielleicht so 2009, 2010 allerspätestens im Sommer oder so. Weil da erinnere ich mich jetzt auch an noch so ein paar Situationen im Sommer deswegen, weil wir dann ganz gerne mal nach Zweile dann Wasser, Weinschorle getrunken haben. Und deswegen war meistens ein Weißwein im Kühlschrank. Und da ist mir also aufgefallen, dass nicht mehr der gleiche drin steht. Also zwar immer noch eine Flasche im Kühlschrank, aber plötzlich ein anderes Etikett. Da habe ich ihn drauf angesprochen, nee, und das bildest du dir ein. Also mit schon einer gewissen Aggressivität. Aber nee, also A, geleugnet und B, sozusagen mich verdächtigt. Verdächtigt in dem Sinn, ich würde spinnen und mir was einbilden und so. Ne?
Einer der Sätze, die ich zu der Zeit am häufigsten sage, wenn es um meinen Vater geht, ist, er hat zu viel Zeit. Man muss sich das mal vorstellen. Kind ist in der Schule, keine Hobbys, kein großes Ehrenamt. Die wenigen Freunde, die er hat, wohnen fast alle nicht am Ort. Andere hätten sich in so einer Situation wahrscheinlich ein Hobby gesucht oder hätten ihre alte Mutter gepflegt oder hätten nochmal ein Studium angefangen, hätten also irgendwas Sinnvolles gemacht. Aber mein Vater, der ergibt sich einfach seinem Phlegma und wird immer wunderlicher.
Das hat natürlich schon zu zunehmender Unzufriedenheit und dann entsprechend Auseinandersetzungen auch geführt.
Die Leidtragende in erster Linie ist meine Schwester. Die ist heute 17, wir reden ohne Mikro und sie erzählt mir, dass unser Vater oft die Haustür von innen zugeschlossen und den Schlüssel stecken lassen hat, wenn sie aus der Schule heimkam. Oder dass er den ganzen Tag im Schlafanzug rumgelaufen ist, was natürlich mega peinlich ist, wenn man gerade ein paar Tage lang eine französische Austauschschülerin zu Gast hat. Ganz handzahm ist meine Schwester damals zwar auch nicht, muss man fairerweise sagen, aber wer ist das als Teenager schon? Ja, und so schaukelt sich das dann immer häufiger hoch, bis eben auch mal was zu Bruch geht.
2012 war es dann schon so, dass als auch die Annalena dann das alles realisiert hat oder wir mal drüber gesprochen haben, wie zu reagieren ist, wenn er irgendwie mal völlig austickt und Notruf und solche Geschichten.
Sowas willst du halt nicht hören über deinen Vater. Notruf, Polizei, austicken, ne? Aber so war er halt. Wie früher, nur eine Spur krasser, eine Spur besoffener. Aber immerhin, jetzt stand halt mal ein Entzug zur Debatte, eine Therapie. Das hat ihm ja auch echt genug Leute zugeredet. Seine Frau, sein damaliger Hausarzt, ein guter Freund und ich. 2012 hat mein Vater dann endlich gesagt, okay, ich muss was tun. Und dann ist er zu so einer ambulanten Therapie gegangen in München, um zu lernen, wie man kontrolliert trinkt. Klingt super, so realistisch irgendwie, ne? Schließlich ist Alkohol ja ein Schmiermittel in unserer Gesellschaft. Und wer nichts trinkt, der macht sich natürlich verdächtig. Das Ding ist aber, dieses kontrollierte Trinken war für meinen Vater einfach der falsche Ansatz. Er hat halt einfach nicht funktioniert. Und warum? Weil er es einfach nicht wollte. Er sollte da unter anderem so ein Trinktagebuch ausfüllen, ja? Aber es ist halt ein Witz. Ja, reingeschrieben hat er meistens sowas wie 2 Gläser Prosecco, ein kleines Bier oder 2 Viertel Wein, ein Radler. Ja, nix von Wodka, nix von Whisky, nix von Grappa. Und es passte halt auch null zu dem, was meine Schwester erzählt hat, dass sie nämlich immer wieder kleine Lager von Schnapsflaschen an unmöglichen Stellen im Haus gefunden hat. Im Kleiderschrank, hinter Büchern, im Kabuff, überall.
Nachricht 5. Samstag, 29. November, 20.19 Uhr.
Ja, hi, hier ist der Opa. Wenn ihr denn Zeit habt und den Kleinen ins Bett gebracht habt, wäre schön, wenn ihr mich mal ganz kurz anrufen würdet. Danke, ciao.
Sommer 2013. Jetzt spitzt sich die Lage bei meinem Vater echt zu. Er fährt nicht mehr mit in den Urlaub, er schläft unterm Dach, die Anwälte kommen ins Spiel, das Wort Auszug fällt zum ersten Mal und zwischendurch kracht mein Vater auch noch sternhagelvoll vom Fahrrad. Danach sieht er aus, als hätte ihn jemand wirklich krass vermöbelt. Das Blöde ist, am nächsten Tag hätte er eigentlich einen Termin bei der Caritas, um sich über eine Therapie zu informieren. Da geht er aber dann nicht hin, weil er sich schämt. Wir telefonieren oft in der Zeit. Mal schiebt mein Vater die Schuld auf seine Frau und unterstellt ihr, sie hätte einen anderen. Dann ist er wieder ein Häufchen Elend, das ganz genau weiß, worum es geht. Und ich merke, dass ich keine Ahnung habe, wie man mit Alkoholikern sprechen soll. Meine Freundin rät mir, klar, direkt und wenn du merkst, er ist voll, dann leg auf. Sie kennt sich aus. Seit sie denken kann, ist ihr Vater Alkoholiker. Im August 2013 stirbt er mit 60 an einer Überdosis Wodka. Und ich schreibe meinem Vater per Mail, lass mich nicht mit knapp über 30 ohne Vater dastehen, so wie er es bei Tina und ihren Geschwistern gemacht hat. Und mein Vater antwortet,
lieber Dominik, keine Sorge, ich werde mich nicht mit Alkohol abschießen. Ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Scheidung, eventuell, neue Wohnung, etc. Liebe Grüße, Papa.
3 Monate später, Anfang Dezember 2013, zieht mein Vater aus dem Haus, das er gemeinsam mit seiner Frau gekauft hat, aus und nach Rothenburg ob der Tauber, seine Heimatstadt. Er findet, das wäre eine gute Idee. Und ich frage ihn, wieso? Und dann sagt er, ja, weil da meine Freunde sind. Und als ich ihm dann sage, dass die aber alle arbeiten und dass sie Familie haben und dass sie ihn nicht rund um die Uhr bespaßen können, da wechselt er dann das Thema und vermeidet den Gedanken, dass er in Rothenburg vielleicht auch sehr alleine sein könnte. Am Anfang sieht es tatsächlich so aus, als würde ich mich täuschen. Er macht es ganz gut da. Hat eine schöne große Wohnung, bezahlt sie vom üppigen Unterhalt seiner Frau, geht fast jeden Tag essen bei seinem Stammitaliener, auch von ihrem Geld. Wenn mich meine Frau schon rauswirft, dann verbrate ich wenigstens ihr Geld. So wirkt sein Verhalten manchmal auf mich. Er bewirbt sich sogar wieder um Jobs und lässt sich für den Stadtrat aufstellen, wird bei der Wahl letzter seiner Partei mit 167 Stimmen, egal. Dabei sein ist für ihn alles. Hände schütteln, der Schottners Harald sein, erkannt werden. Das hat ihm, glaube ich, alles ganz gut getan. Er lernt sogar eine Frau kennen, aber das zerschlägt sich nach ein paar Wochen. Sie ist ihm irgendwie zu ESO. Today. You were far away. Im Sommer besuche ich meinen Vater mit meinem Sohn. Opa und Enkel verstehen sich bestens, wirklich. Mein Vater als Opa ist fast so wie der Papa von früher. Zärtlich, bestimmt, zugewandt, interessiert, natürlich aber auch deutlich älter. Seine vom Rauchen und Saufen leicht angeraute Stimme ist immer noch super fürs Vorlesen, aber seine großen Hände, ja, mit denen kann er seinen Enkel nicht mehr auf die Schultern heben. Körperlich ist er echt mies drauf. Er schwitzt bei jeder kleinsten Tätigkeit, nimmt den Aufzug in seine Wohnung im 2. Stock. Und das fällt auch seinen Freunden auf, erzählen die mir später. Und auch meinem Vater selbst. Als es mit den Augen losgeht, da sagt er, er würde so gerne eine Kur machen, am liebsten im Allgäu. Und ich sage dann, Papa, ich kann nicht da hinfahren. Du musst nur Bescheid sagen, dann geht's los. Aber er sagt nie was. Na, was hätte ich tun sollen? Einfach hinfahren und ihn einpacken? Vielleicht. And I just watched you. Zu dem Zeitpunkt muss er aber auch schon längst angefangen haben, sich einzumummeln. So sieht jedenfalls seine Wohnung aus, die ich nach dem Tod dann räumen muss. In der Küche ist kaum was zu essen, im Wohnzimmer stapeln sich die Zeitungen, die Wodkaflaschen überall. 5 Umzugskisten voll Flaschen tragen wir später raus. Am Freitag vor Nikolaus erscheint mein Vater zum ersten Mal nicht zu seinem Stammtisch und dann ruft mich sein bester Freund an, ist sehr besorgt und sagt, auch seine Anrufe gehen ins Leere, sein Klingeln an der Wohnungstür. Mein Papa macht einfach nicht auf. Wir rufen die Polizei an und die den Schlüsselservice und als sie die Wohnung betreten, schläft mein Vater. Er macht ihnen weiß, dass es ihm gut geht. Und da können sie nichts machen. Das ganze Nikolauswochenende über versuche ich ihn dann zu erreichen. Ich rufe meine Schwester an, seine Freunde, wir alle klingeln, wir rufen an, wir schieben Zettel unter der Tür durch, aber nichts, keine Antwort. Die Nachbarn sagen, ja, bei ihm brennt Licht und Pfeifenrauch können wir auch riechen. Aber mein Papa, der tut einfach so, als gäbe es uns nicht. So geht das bis Montag. Und dann rufen wir wieder die Polizei an. Kurz vor 7 am Abend klingelt dann mein Telefon, ich stehe gerade am Herd, koche eine Kartoffelsuppe. Am Telefon ist ein Beamter und er sagt, Herr Schottner, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Vater ist verstorben.
D-Radio Wissen 100.